Liebe Geschwister, wir fahren heute fort mit unserer Predigtreihe Dialog mit Gott. Diese Predigtreihe ist aus dem letzten Buch des Alten Testamentes, aus dem Buch Maleachi. Erinnert ihr euch noch, was uns Peter letzten Sonntag bei der Einleitung über den Propheten gesagt hat? Maleachi, sein Name kann auch als mein Bote übersetzt werden, lebte im 5. Jahrhundert vor Christus, in einer Zeit, als das Volk Israel schon aus dem Exil in Babylon zurückgekommen ist. Also nach der Rückkehr, nach und der Wiederbesiedelung von Jerusalem, nach dem Wiederaufbau des Tempels, nach der Wiedereinführung des Tempeldienstes und während oder nach dem Mauerbau von Jerusalem. Also in der Zeit von Esra und Nehemia, und auch diese Bücher wurden in dieser Zeit geschrieben, und man kann das also parallel lesen. Das Volk war in einer neuen Ära. Sie konnten wieder neu anfangen. Das Volk hat wieder nach Hause gefunden und hat wieder zu seinem Gott zurückgefunden. Und trotzdem gibt es einige ernsthafte Probleme, auf die der Prophet im Auftrag Gottes zu sprechen kommt. Und davon wird uns dieses Buch einiges sagen. Das Charakteristikum des Buches des Propheten Maleachi ist, dass es in einer Art Zwiegespräch aufgebaut ist. Gott sagt durch den Propheten Feststellungen, und das Volk antwortet in fiktiven Antworten oder Fragen. Ja. Gott sagt eine Feststellung und das Volk fragt, ja warum, wieso, warum meinst du das? Und dann sagt Gott wieder etwas drauf, es ist ein Zwiegespräch. Und darum haben wir auch den Titel Dialog mit Gott. Gott möchte mit dir und mit mir auch in dieser Zeit jetzt ins Gespräch kommen, in ein Wechselgespräch, in ein Frage- und Antwortgespräch. Der erste Dialog war ja nur kurz, 5 Verse, und Peter hat ihn überschrieben mit einer Frage der Liebe. Und die Aussage Gottes war gewaltig. Gott sagt in Vers 2, ich habe euch geliebt. Das muss man sich einmal wirklich zu Herzen nehmen. Das muss man sich wirklich in sich aufnehmen. Was heißt es? Gott sagt, ich habe euch geliebt. Und gleichzeitig ist es auch ein Vorwurf, weil es ein Aber gibt. Gott sagt nicht, ich liebe euch, sondern ich habe euch geliebt. Und das Volk hört das und sagt, woran haben wir es gesehen? Und dann kommt dieser Dialog. Der heutige Dialog ist viel länger. Er beginnt in 1, Vers 6 und geht bis 2, Vers 9. Das sind relativ viele Verse, die ich nicht alle vorlesen kann. Aber wir beginnen jetzt einmal mit den ersten 3 Versen, die in Kapitel 1, Vers 6 stehen. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinen Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Und jetzt lese ich noch die ersten 2 Verse aus dem 2. Kapitel. Nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu euch zum Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch und die Saat und euren Mist und streue Mist auf euer Gesicht und so weiter. Worum geht's? Was ist der Vorwurf? Was ist der Vorwurf? Der Vorwurf ist, meinen Namen missachten, ihr verachtet meinen Namen, oder im zweiten Abschnitt, ihr gebt meinem Namen nicht die Ehre. Bevor wir uns mit dem auseinandersetzen, möchte ich aber die Frage stellen, an wen ist denn dieser Vorwurf gerichtet? Und es ist uns klar, es ist ganz eindeutig, es heißt, ihr Priester. Und da werden sich jetzt einige von uns gemütlich zurücklehnen und sagen, das geht uns ja eigentlich nichts an. Wir sind ja keine Priester, so wie Aaron und die anderen Priester im Alten Testament. Oder wir denken vielleicht heute an Geistliche in anderen Kirchen. Aber ich möchte euch zeigen, wie sich diese Rolle des Priesters über die Zeit, über die Heilsgeschichte geändert hat. Damals waren die Leviten ein eigener Stamm von Gott auserwählt, um den Dienst an Gott in der Stiftshütte und zuerst in der Stiftshütte und dann im Tempel zu vollziehen. Es waren Tempeldiener, Sänger, Musiker und die Priester und ein Hohepriester. Und sie gehörten alle zum Stamm der Leviten. Und die Leviten waren ein ausgewählter Stamm, der kein eigenes Land bekommen hat, sondern in eigenen Städten in der Nähe von Jerusalem lebte und vom übrigen Volk versorgt worden ist. Einerseits durch Abgaben und andererseits haben sie die Reste der Tempelopfer auch bekommen können. Was war ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe war, den Dienst vor Gott für das Volk zu verrichten und die Gaben, die Opfergaben der Einzelnen, und da gab es ja viele dafür, verschiedene Opfer, ja, zu Gott zu bringen und umgekehrt Gottes Antworten, Gottes Weisheit, Gottes Anweisungen für das Leben zu den Menschen zu bringen. Sie waren also wirklich das Bindeglied zwischen Gott, der im Tempel wohnte, und den Menschen, dem Volk. Und diese Rolle eines Priesters ist ja heute auch nicht ganz so unbekannt. In vielen christlichen Kirchen ist diese traditionelle Form des Priesters institutionalisiert. Wir als Freikirche, als protestantische Freikirche, wir glauben einerseits, dass Jesus der einzige hohe Priester, Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, aber andererseits, dass alle Gläubigen auch eine priesterliche Rolle haben. Also im Neuen Testament, jetzt, ist Jesus unser Hohepriester, der den Weg zu Gott freigemacht hat. Wir haben also sozusagen einmal einen Priester, der einmal ein großes Opfer gebracht hat, das für immer gilt. Und andererseits sind wir nun alle, die wir versöhnt sind mit Gott, Priester geworden. Und das ist das allgemeine Priestertum, wie es im ersten Petrusbrief und in der Offenbarung beschrieben wird. Also diese kurze Einleitung, diese kurzen Gedanken sollen nur zeigen, dass das für uns, was da hier steht, für uns genauso gilt. Ihr Priester heißt, du und ich, wir sind alle gefordert. Es geht uns alle an. Priester, das möchte ich zusammenfassen, sind Menschen, sind Personen, die Gott und Menschen verbinden, zusammenbringen, in Kontakt bringen. Und das sollten wir doch alle sein. Jetzt wollen wir uns den Vorwurf genauer anschauen. Ihr verachtet Gottes Namen. Was heißt es denn, Gottes Namen zu verachten? Man könnte auch sagen, was heißt es, ihm keine Ehre geben, so wie es im Kapitel 2 steht. Also es geht irgendwie um die richtige Ehrfurcht oder Einstellung. Und bei dem Wort Ehrfurcht, da kriege ich ein bisschen ein Problem manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir verwenden dieses Wort Ehrfurcht nicht mehr sehr häufig. Doch beginnt unser Abschnitt mit einer ganz einfachen Aussage. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Das ist ziemlich einfach, dachte ich mir. Das ist eine klare Sache. Ehre, Respekt dem, dem es gebührt. Dem Vater, dem Vorgesetzten. Das war doch immer so, oder? In der guten alten Zeit hat es da kein Problem gegeben, oder? Dann habe ich aber an verschiedene Geschichten in der Bibel denken müssen. Zum Beispiel an David und sein Familiendrama mit der Rebellion seines Sohnes Absalom. Oder auch an das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, das Jesus uns gegeben hat. Und wir merken, Generationskonflikte hat es immer schon gegeben. Also ich möchte mich und alle anderen Älteren davor warnen, zu sagen, dass früher alles besser war und dass das nur mehr heute so ist, dass es keine Ehrfurcht vor den Älteren zum Beispiel gibt. Trotzdem fällt es mir, als wenn ich jetzt da stehe, wirklich schwer, über Ehre und Ehrfurcht zu reden. Warum? Ich bin erstens ein Mann, da gibt es schon Fragen der Hierarchie oft. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ich bin schon älter, ich bin Vater, ich bin Chef einer Firma und Arbeitgeber für ca. 25 Leute und noch dazu Leiter oder einer der Leiter dieser Gemeinde. Und wenn ich jetzt hier von Ehrfurcht rede, dann möchte ich das alles hinten lassen. Es geht nicht um unsere Ehrfurcht vor Gott, obwohl hier die Ehrfurcht vor Gott mit dem Respekt vor dem Vater und vor dem Vorgesetzten verglichen wird. Es geht hier jetzt mal um unsere Beziehung zu Gott im Himmel. Und wenn ich mich so herumdrücke um diesen Begriff Ehrfurcht, dann, ich habe lang gesucht, wie ich mich dem nähern kann. Und ich denke, wir können uns nähern, wenn wir uns anschauen, den Text ganz genau anschauen und wenn wir schauen, um was eigentlich der Vorwurf ist. Ihr Priester, ihr verachtet meinen Namen, steht da. Ihr verachtet meinen Namen. Der Begriff des Namens ist ganz zentral in diesem Text. Ich habe nachgezählt. Er kommt in Vers 6 zweimal vor, in Vers 11 dreimal, in Vers 14 und Vers 2 kommt er wieder vor, in den 2 Vers 2, 2 Vers 5 und dann später noch zweimal in diesem kurzen Prophetenbuch. Der Name Gottes ist irgendwo, ist das was Zentrales. Das ist ihm so wichtig, dass er es immer wieder sagt. Und der Name Gottes sind sicherlich nicht die paar Buchstaben, G-O-T-T oder Jehova, wie manche meinen, oder Yahweh oder Joshua oder Jeshua oder Jesus oder Christus. Es geht nicht um die Buchstaben, sondern es geht um den Namen, die Person. Es geht um die Person, die diesen Namen trägt. Wie viele Lieder, Psalmen gibt es, in denen der Name Jesu, der Name Gottes erhöht wird? Was tun wir nicht alles, was beten wir nicht alles im Namen Jesu, im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Amen. Es geht nicht um das Ausgesprochene oder geschrieben, um die ausgesprochenen oder geschriebenen Buchstaben, um die Silben, aus denen sich der Name zusammensetzt, sondern es geht um die Person. Und es heißt, ihr verachtet meine Person. Als Beispiel, wenn ich jemanden anrede mit Namen, dann ist es entsteht eine Beziehung, eine persönliche Beziehung. Ich nehme die Person als Individuum ernst. Und wenn ich Gottes Namen nenne, dann meine ich ihn als Person und nicht irgendeine Floskel. Und diese Beziehung, die jetzt entsteht, übrigens zum Namen nennen, das fällt mir noch was ein. Wenn ich über jemanden rede und sage, der da, der Dings da, dann ist es meistens sehr negativ. Wenn ich aber jemanden anrede mit Namen, es kann auch das noch immer negativ sein, aber im Prinzip ist zumindest schon die Chance einer Beziehung da. Also der Name ist der erste Einstieg in eine Beziehung. Und so ist es auch umgekehrt. Es ist also nicht nur unsere Beziehung, die wir zu Gott haben, sondern auch seine Beziehung zu uns ist auf diesem Namen gegründet. Auf einem Namen gegründet. Vielleicht kennt ihr, fällt euch jetzt dieser Vers, also diese wunderbare Stelle aus dem Propheten Jesaja ein, da heißt es: Jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geliebt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. In diesem Vers sehen wir, dass Gott Jakob und Israel, das sind zwei Namen für die gleiche Person, und in dem Fall ist es das Volk. Jakob hat er zuerst geheißen, wurde dann später von Gott mit einem neuen Namen Israel belegt, und Gott spricht das Volk Israel an mit Namen. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das gilt auch dir und mir. Gott kennt dich und er kennt deinen Namen. Und das heißt, er spricht dich persönlich an. Und das ist eigentlich das Wunderbare, dass immer wieder eine persönliche Beziehung entstehen darf zwischen dir und Gott, weil Gott uns persönlich anspricht. Und möge das auch heute so sein. Die Beziehung, die Gott und das Volk Israel haben wollten, die Gott mit dem Volk Israel haben wollte, diese Beziehung drückt sich im richtigen Umgang mit ihm, mit seinem Namen aus. Und das ist das Thema des Buches Malachi. Die Beziehung des Volkes Gottes zu seinem Volk wird basiert auf der Liebe, auf Ehrfurcht und auf Treue. Liebe haben wir schon letzten Sonntag gehört. Heute geht es um Ehrfurcht oder auch Respekt. Und nächsten Sonntag geht es um Treue. Darauf basiert die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ihr verachtet Gottes Namen. Das war der Vorwurf. Und jetzt kommt die Gegenfrage, ja, womit haben wir denn das gemacht? Was ist eigentlich, was ist da, woran meinst du, dass wir Gottes Namen verachtet haben? Und, oder andersherum, woran sehen wir, wie man richtig, die richtige Einstellung zu Gott haben kann, haben soll? Die negativen Beispiele in unserem Text helfen uns vielleicht, dann das Positive zu sehen, wie wir uns richtig verhalten sollen. Also zum Beispiel Vers 8, das haben wir ja schon gelesen, ihr bringt Lahmes, Blindes, Krankes als Opfer. Oder Vers 13 haben wir nicht gelesen, ihr missachtet den Tisch des Herrn, ihr bringt Geraubtes, Lahmes und Krankes. Also zweimal ähnliche Vorwürfe. Und da müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen über die Opferrituale. Die Opfer im Alten Testament waren Ausdruck der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Auch wieder, auch das ist eine Beziehungsfrage. Gott wohnte unter seinem Volk in der Stiftshütte, später im Tempel, und vor seinem Angesicht wurden die Opfer dargebracht. Und sie, die Opfer, machten erst eigentlich die Beziehung möglich. Ja. Sie haben die Schuld, die zwischen Gott und dem Volk stand, immer wieder weggewaschen und so weiter. Da kann man sehr viel drüber nachdenken und es ist auch sehr viel Symbolik für uns und für das, was Jesus für uns getan hat. Und der Inhalt der Beziehung zwischen Gott und dem Volk drückt sich in den Zeremonien, die Gott selber festgelegt hat, aus. Wenn nun die Menschen aus irgendwelchen Motiven die Ernsthaftigkeit dieser Opfer und dieser zeremoniellen Vorschriften in Frage stellten oder missachteten, dann haben sie nicht nur bloß irgendwelche Gesetze übertreten, sondern sie beginnen, gering über Gott zu denken. Ja? Ganz praktisch. Wenn ich jetzt meine Herde anschaue und die vielen schönen Schafe, die ich habe, die mir Gott geschenkt hat, danke Gott, dass du mir so viele Schafe schenkst, und jetzt bringe ich dir ein Opfer. Und dann schaue ich, also der Kleine da, der krepiert sowieso in einem Jahr. Den werde ich jetzt gleich opfern, weil das ist kein großer Verlust für mich und passt. Besser, ich gebe ihm jetzt Gott, als der Wolf frisst ihn. Also, wenn man so denkt, ja, wenn man anfängt zu denken, ja, es muss ja nicht unbedingt das Beste, das Erste und das schönste Tier sein und das ganz Gesunde, sondern ich kann ja das geben, was ja eh bald sterben wird, dann beginnt man ein bisschen Gott auszutricksen. Ja? Man macht eigentlich ein Schmäh. Glaubt ihr, dass das Ehre gegenüber Gott ist? Das ist Missachtung seiner Person. Ich mache einen Trick und tu so, als ob. Und das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Sie haben nicht die besten Dinge, so wie es ihnen vorgeschrieben war, nicht die Erstlinge ihrer Herden und ihrer Früchte und ihrer Erträge gebracht, sondern sie haben halt minderwertige Opfergaben gebracht. Man trickst Gott aus. Man behandelt ihn nicht einmal wie einen Kumpel, sondern eigentlich wie einen Idioten, dem man etwas vormachen kann. Wenn man sich das mal ehrlich überlegt, das ist wirklich eine Frechheit. Und der Malachi sagt, würdest du deinem Statthalter so ein Opfer bringen? Die Menschen mussten damals auch Tribut an den Statthalter zahlen. Und der Statthalter hat nicht akzeptiert, dass die krepierenden Tiere gebracht worden sind, sondern der wollte schon die gesunden haben. Und die reifen Früchte und nicht die verfaulten. Und insofern ist so eine Haltung, die das Volk damals oder Teile des Volkes damals dargelegt haben, ist das Ausdruck eines ganz falschen Gottesbildes. Gott ist wie ein Idiot. Dieses Gegenteil von Ehrfurcht ist Verachtung. Und jetzt versuche ich herauszufinden, was es praktisch für uns heißen kann, Gottes Namen zu ehren. Was ist die richtige Ehrfurcht? Jetzt haben wir gerade vom negativen Beispiel gesprochen, dass man Gott verachtet, klein macht, ihn für dumm verkauft. Und ich möchte jetzt das Gegenteil sagen. Wir wollen groß von Gott denken, aber klein von uns selbst. Wie oft fragen wir, was ich brauche, was ich davon habe, wenn ich in den Gottesdienst gehe, was ich davon habe, wenn ich bete, was Gott mir gibt, was bekomme ich, wie geht es mir? Unser Egoismus prägt uns ganz tief bis in unsere Gottesbeziehung hinein. Es geht immer nur um uns. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ich glaube auch bei uns allen. Bitte überdenke heute oder in den nächsten Tagen, wie viel Raum du selbst in deinem Denken einnimmst und wie viel Gott. Und es ist schwer, diese Frage zu messen, diesen Raum zu messen, das quantitativ zu beantworten. Man kann zum Beispiel die Zeit messen und sagen, wie viel Zeit beschäftige ich mich mit Gott und wie viel Zeit beschäftige ich mich mit mir selber. Das könnte man messen, aber es sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. Oder du kannst das Ausmaß der Emotionen versuchen einzuschätzen, abzuschätzen. Wie sehr freue ich mich über Gott und die Gemeinschaft mit ihm? Wie sehr freue ich mich über das Fernsehprogramm zum Beispiel? Seien wir mal ehrlich, tun wir uns das mal wirklich selber prüfen. Denken wir groß von Gott und klein von uns selbst. Gott und sein Wort sehr ernst nehmen. Das ist die zweite praktische Sache, die mir gekommen ist und die mich persönlich auch herausfordert, wenn ich über Ehrfurcht nachdenke, Ehrfurcht vor Gott. Gottes und sein Wort sehr ernst nehmen. Wer sind wir eigentlich, dass wir Gottes Wort missachten? Jetzt sagst du, wo habe ich Gottes Wort missachtet? Jetzt mache ich auch so ein Wechselspiel. Ja? Jetzt sage ich drauf, es beginnt schon damit, dass ich es nicht wirklich lese. Dass ich zu wenig darüber nachdenke. Gottes Wort ist nicht bloß nur ein Geschichtenbuch oder eine Ansammlung von Lebensweisheiten, die man so zwischendrin und halt auch liest. Jemand hat mal gesagt, Gottes Wort, die Heilige Schrift, die Bibel ist Gottes Liebeserklärung an uns. Liest du einen Liebesbrief irgendwo so nebenbei einmal oder wenn die Zeitung da liegt und der Liebesbrief da, was liest du zuerst? Gottes Wort ist aber auch eine Betriebsanleitung für unser Leben. Und wenn ich ein kompliziertes Gerät bedienen möchte, dann lese ich die Betriebsanleitung. Und unser Leben ist wirklich kompliziert genug. Bitte lese die Betriebsanleitung. Gott und sein Wort ernst nehmen ist Ehrfurcht. Dritter Gedanke, der mir so gekommen ist, und das ist nicht vollständig, das kann Gott dir ganz andere Sachen noch sagen, aber was mir noch gekommen ist, bitte hinterfrage manchmal deinen Gottesdienst. Unter Gottesdienst meine ich alles, was wir so tun an frommen Dingen. Warum ist die Bibel gerade in Fragen des Gottesdienstes also Fragen, die den Kult, die Zeremonie, die Opfergaben im Alten Testament. Warum ist sie da gerade so streng? Ich habe es euch schon versucht zu erklären. Es geht hier um das Ernstnehmen von Gottes Wort und um das Ernstnehmen von seiner Person. Und auch im Neuen Testament merken wir, dass Gott gerade, was die geistlichen Dinge betrifft, äußerst streng ist. Er will, dass wir das ernst nehmen. Er will keine Heuchler. Er hat so schlimm gegen die Pharisäer gewettert. Jesus hat so arge Sachen gegen die Pharisäer gesagt, weil er es so ernst nimmt, dass Menschen mit dem Glauben Missbrauch treiben. Oder auch mit frommen Werken. Ich meine, es ist für mich erschütternd, wenn ich an Apostelgeschichte 5 lese, dass zwei Leute tot umfallen, weil sie ein Opfer geben, eine Spende geben für die Gemeinde, aber dabei etwas vormachen. Es gibt wirklich ernste Stellen in der Bibel und man merkt, dass Gott rigoros und streng ist in den Fragen des Gottesdienstes. Und es geht um die richtige Einstellung, um die innere Haltung und nicht um die äußere Schau. Und das ist auch der Grund, warum er einen falschen Gotteskult verabscheut. Er sagt dann ja, ich will dieses ganze Zeug nicht mehr, macht seinen Tempel zu. In unserem Text, schließt die Türen zu, ich will das nicht mehr. An anderen Stellen, eure Rauchopfer stinken mich an. Gott will das nicht. Gott will ehrliche und ehrfürchtige Menschen haben, die vor ihn hintreten. Bitte, seien wir doch ehrlich vor Gott. Mach dir und anderen Menschen nichts vor, was deine Frömmigkeit betrifft. Gott kannst du sowieso nichts vormachen. Und wenn du glaubst, du kannst es, dann bist du auch wieder so wie der, der ein Opfer dir bringt, das nicht makellos ist. Es ist viel besser, wir sind ehrlich vor Gott und sagen, es geht uns schlecht, ich habe keinen Bock drauf, ich bin einfach momentan schlecht drauf, ich bin ein Versager und so weiter, als wir spielen die fromme, heile Welt. Seien wir ehrlich, nehmen wir unseren, hinterfragen wir unseren Dienst und die Motive. Und die vierte Sache, die mir bei diesem Text gekommen ist, das ist eigentlich wirklich das Härteste. Jetzt wird's haarig. Gott das Beste und alles geben. Alles, das Beste. Wir speisen Gott sehr oft mit drittklassigen Almosen ab. Aber wir übersehen, dass Gott unsere Almosen ja überhaupt nicht braucht. Gott, der Allmächtige, dem alles gehört, warum braucht denn der irgendetwas von uns? Es gehört ihm eh alles. Das Einzige, was er von uns haben will, ist unser ganzes Herz, unsere ganze Beziehung, unser ganzes großes, unter Anführungszeichen, Opfer. Nicht, dass wir uns selbst von der Schuld und der Sünde erretten. Deshalb sollen wir können wir überhaupt kein Opfer bringen, das hat Jesus für uns gebracht. Aber die Opfer, die Gott von uns erwartet, sind die Opfer, die uns erretten von unserem Egoismus, die uns reinigen, die uns heiligen. Wenn ich Gott etwas anvertraue, etwas, was mir sehr wertvoll ist, dann drücke ich ihm mein Vertrauen aus. Das Wort anvertrauen heißt, hängt ja mit Vertrauen zusammen. Ja, wenn ich ihm das gebe, ich vertraue es ihm an, dann habe ich eine positive Einstellung ihm gegenüber. Ich schmeiße es ihm nicht hin und sage, da hast du. Und ich denke mir irgendwas Böses dabei. Sondern ich weiß, dass es bei ihm richtig aufgehoben ist. Gott sagt dir und mir vielleicht, leg das nieder was dir wertvoll ist. Leg es vor mich hin und schau mal, was passiert. Und dann fürchten wir uns. Er nimmt uns weg, er macht uns arm. Aber wir haben noch immer nicht begriffen, wie viel er uns schon gegeben hat. Gib Gott dein Bestes und du wirst ein Vertrauen erleben und du wirst nicht arm sein. Wenn ich bereit bin, eine Lieblingssache um Gottes Willen loszulassen, dann zeige ich, wenn ich nicht bereit bin, eine Lieblingssache von Gott loszulassen, dann zeige ich, dass ich ein falsches Bild von ihm habe. Weil ich sehe ihn als den, der mir etwas wegnimmt, der mir etwas nicht gönnt, der mich einschränkt. Dann denke ich wieder klein und falsch von Gott und groß, aber ebenso falsch von mir selbst. Wenn ich aber bereit bin, Dinge loszulassen, ihm Dinge anzuvertrauen, dann beginnt sich mein falsches Bild zu ändern. Also ein kleines Experiment. Und ich weiß, sowas kann ein bisschen herausfordernd und auch gefährlich klingen. Nimm dir jetzt oder in den nächsten Tagen etwas Zeit und denk darüber nach, was dir jetzt gerade am wichtigsten ist, woran du am meisten hängst. Wärst du bereit, diese Sache oder diese Beziehung, diesen Bereich deines Lebens auf ein Tablett zu legen und in den Tempel Gottes vor den Opferaltar im Alten Testament sozusagen zu bringen? Mit dem Risiko, dass plötzlich das Feuer kommt und es wegnimmt? Gott hat uns noch nie etwas weggenommen, ohne uns viel zu geben. Und darum muss man einfach lernen, zu vertrauen und richtig zu sehen, dass er ist der, der uns alles gibt. Und wenn uns was wegnimmt, dann tut er es, oder wenn er etwas von uns fordert, dann tut er es, um uns von anderen Dingen zu befreien, unter anderem auch von unserer Selbstsucht. Gott und seinen Namen ehren, die richtige Ehrfurcht, drückt sich aus, indem ich groß von Gott und klein von mir selbst denke, indem ich Gott und sein Wort ernst nehme, sehr ernst nehme und meinen Gottesdienst, das, was ich für ihn tue, ehrlich hinterfrage und prüfe, ob ich überhaupt wahrhaftig bin. Gott und seinen Namen ehren heißt, Gott das Beste, alles zu geben. Amen.